Unabhängigkeitstag in den USA, Winklers Wochenschluss in Deutschland. Heute ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Es ist die 28. Ausgabe vom Wochenschluss und der Titel lautet Update Uran, strahlende Beimischung für das Portfolio. Aber bevor wir auf dieses spannende Thema kommen, vielleicht einfach mal die Termine für die nächste Woche. Insgesamt muss man sagen, dass die Woche eher langweilig wird. Es gibt keine größeren Events. Die Eurozone, hier wird Zentix Investorenvertrauen was sagen. Wir werden die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sehen. Bisher hatten wir ein Wachstum von 2,3% gesehen. Zahlen, die über 2,3% sind, werden wahrscheinlich positiv aufgenommen. Zahlen, die darunter sind, eher negativ, weil sie einfach zeigen, dass der Konsument nach wie vor schwach ist, beziehungsweise dass das wirtschaftliche Umfeld nicht besonders stark ist. Am Dienstag, den 8.7., habe ich jetzt keine nennenswerten Nachrichten gefunden. Mittwoch ist vielleicht so ein Tag, wo doch die wichtigeren Nachrichten kommen. Einerseits die FED-Protokolle. Hier sieht man dann, wie die einzelnen Mitglieder entschieden haben und wie nah wir eigentlich an der Zinssenkung sind. Aber das Wichtigste, die Zollfrist läuft aus, die Trump gestellt hat. Das heißt, entweder sehen wir davor ein paar Deals oder wir werden wahrscheinlich kleinere Abkommen beziehungsweise eine Verlängerung der Frist sehen. Am Donnerstag kommen dann die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA. Das ist auch immer eine wichtige Zahl. Aber wichtiger ist da, hier beginnt die Berichtssaison mit Delta Airlines. Die werden ihre Zahlen vorlegen. Taiwan Semiconductor kommt ebenfalls mit dem monatlichen Update, wie ihr Geschäft läuft. Das ist auch immer relativ wichtig für die Halbleiter und auch für Taiwan Semiconductor selbst. Da können wir ein bisschen Volatilität sehen. Am Freitag kommt ein Verbraucherpreisindex. Ich habe jetzt vergessen, welches Land. Es ist Deutschland. Hier war die vorherige Zahl 2%. Auch hier erwarten wir dann ein bisschen Aufschluss auf die kommende Inflation. So, fangen wir an mit dem Fear and Greed Index. Den kennen Sie ja. Der wird unterschieden in extrem ängstlich, ängstlich, gierig, extrem gierig. Wir waren gestern zum Börsenanfang in den USA bei 75. Die Märkte sind stark gestiegen gestern oder sind gestiegen auf ein neues Rekordhoch. Und dementsprechend ist dieser Wert nochmal ein Stück gestiegen auf 78. Wir sind also im Bereich extreme Gier. Wenn man sich die Nachrichten so ein bisschen anschaut, am Mittwoch hatte ich über Sektorrotation gesprochen, dass der Nasdaq minus 0,8% gemacht hat, der Dow Jones plus 0,9%. Also Sektorrotation raus aus Technologie, rein in Pharma vor allem. Das war von extrem kurzer Dauer. Am nächsten Tag war es genau umgekehrt. Also deswegen, man muss da einfach konstatieren, die ersten Tage im Juli, der Markt wollte nach oben gehen. Wir haben eine positive Nachricht bekommen, ein Zollabkommen mit Vietnam. Vietnam ist jetzt auf den ersten Eindruck natürlich nicht das wichtigste Land, aber für die Textilindustrie ist Vietnam sehr wichtig. Dementsprechend Aktien wie Nike konnten daraufhin ordentliche Kursgewinne aufweisen. Das Zollabkommen sieht vor, dass die Zölle, zusätzliche Zölle von 20% erhoben werden. Gestern kamen die US-Payroll-Zahlen, die waren sehr stark, 147.000 neu geschaffene Stellen, erwartet waren 110.000. Wenn man da ein bisschen reingeht, ist es doch sehr, sehr überraschend. 70.000 Stellen kamen aus dem öffentlichen Dienst und wir gehen ja eher davon aus, dass Elon Musk und Dodge Stellen abgebaut haben. Und dementsprechend waren wir da schon ziemlich überrascht, dass da so viele Stellen aufgebaut worden sind. Das waren starke Zahlen. Das hat aber auch dann zur Folge gehabt, dass die Zinsen gestiegen sind. Also es wurde ein bisschen die Zinssenkung für Juli ausgepreist. Und wir gehen sowieso davon aus, dass die Zinssenkungen eigentlich erst im späteren Teil von H2 kommen. Wir hatten dann die ganze Zeit über den US-Dollar gesprochen, der so Schwäche tendierte zum Euro. Wir waren bei 1,18, 1,19 die letzten Tage. Jetzt sind wir unter 1,18. Wir können uns vorstellen, dass wir kurzfristig hier eine Gegenbewegung sehen. Mittelfristig würden wir aber schon an der These, an der Annahme schwacher US-Dollar festhalten. So, das Fazit von dieser Folie: Die Investoren sind bereits extrem gierig. Wir waren zu vorsichtig, wir sind vorsichtig und wir würden das Ganze eher antizyklisch sehen. So, wir hatten zwei Zuschauerfragen. Die eine Frage, Section 899, Beautiful Bill, würde ich gerne schriftlich beantworten in den nächsten Tagen. Die andere Frage war Renditen und Bewertung. Und was ich hier jetzt mal mitgebracht habe, ich möchte das an einem Beispiel machen, nämlich an Alphabet. Linke Skala ist der Alphabet-Kurs, wie der sich über die letzten 5 Jahre entwickelt hat. Die rechte Skala sind die 10-jährigen US-Renditen, also das Zinsniveau. Was ich hier eingetragen habe, gelb, so ein Kasten, wenn die Zinsen extrem stark steigen, und da sind wir von einer Niedrigzinsphase in eine mittlere Zinsphase gegangen, dann reagieren die Aktien, vor allem die Wachstumsunternehmen, negativ korreliert. Also steigende Zinsen führen zu niedrigeren Kursen. Danach sieht man den Zusammenhang nicht mehr so deutlich. Das hat aber auch einen Effekt, weil einfach danach das Thema KI und Data Center oder Rechenzentren ein stärkeres Gewicht hatten. Jetzt hatte der Zuschauer richtig erwähnt, dass die meisten Technologiewerte eine Kasseposition haben. Kasse heißt, sie haben mehr Geld als Schulden. Im Falle von Alphabet sind das 95 Milliarden US-Dollar, die man in der Kasse hat, beziehungsweise Short-Term Investments, das ist meistens Tagesgeld oder kurzlaufende Staatsverschuldung, die man sehr schnell liquidieren kann. Jetzt war es so in 2024, dass man insgesamt 4,4 Milliarden Zinseinkommen hatte. Ganz grob gerechnet auf die 95 Milliarden sind das dann 4-5%. Davon muss man die Steuer abziehen. Das heißt, der Effekt auf das EPS war 0,3, also 30 US-Cent. Das ist nicht besonders viel, weil das EPS 2024 lag bei 9 US-Dollar. Das heißt, insgesamt 3% von diesen 9 Dollar sind auf den positiven Zinseffekt zurückzuführen. Und wenn jetzt die Zinsen weiter steigen, wird dieser Effekt ein bisschen größer, aber nicht unbedingt nennenswert. Das hat sich geändert gegenüber der langen Historie. Früher waren Technologiewerte auch verschuldet. Heute haben sie sehr viel Kasse und dementsprechend, sie machen einen kleinen Mehrertrag. Wichtiger, und das war auch der Punkt, den ich ansprechen wollte, sind die Zinsen für die Bewertung. In der Bewertung nimmt man oft das ist ein Discounted Cashflow Modell, DCF Modelle. Man nimmt einfach den Cashflow und diskontiert diesen. Ich habe jetzt mal die Formel aufgeschrieben. Wert ist gleich Free Cashflow durch Diskontierungsfaktor. Und dieser Diskontierungsfaktor, da kann man jetzt verschiedene Ansätze nehmen. Das ist ein Prozentteil Fremdkapitalkosten und Eigenkapitalkosten. Die Eigenkapitalkosten sind üblicherweise zwischen 10-12%. Die Fremdkapitalkosten sind so etwa auf dem Niveau, wo die 10-Jährige liegt. Das heißt also, wenn die Zinsen steigen, wird dieser Teil Fremdkapital teurer. Ich habe das jetzt mal einfach versucht, in unseren Modellen abzutragen und habe als Diskontierungsfaktor, das ist so etwa die Basis, 8% genommen. Und komme dann auf einen Zielkurs von 224 US-Dollar. Wenn jetzt die Zinsen so steigen, dass wir 1% höhere Diskontierungsfaktoren nehmen müssten, dann würde dieser Zielkurs auf 196 sinken. Bei 10% auf 174. Das ist jetzt alles erstmal theoretisch, weil natürlich die Zinsen nicht so stark steigen, dass man hier 1% höhere Zinsen im Diskontierungsfaktor nehmen würde. Aber es soll halt einfach zeigen, dass die Bewertung abhängig ist von den Zinsen. Ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Kommen wir zum anderen Chart. Ich habe hier mal was eher Ungewöhnliches mitgebracht, das Gold-Silber-Ratio. Das Gold-Silber-Ratio gibt an, wie viele Unzen Silber ich brauche, um eine Goldunze zu kaufen. Und es geht so ein bisschen um die Frage, würden wir heute noch Gold kaufen bei dem Goldpreis? Und da ist die Antwort meinerseits meistens, ja, Gold passt alles, aber eigentlich ist Silber oder Platin viel interessanter. Und kommen wir mal zu Silber. Silber ist ein Industriemetall oder hat eine Industriekomponente, ist natürlich ein Edelmetall. Aber wir brauchen einfach die zyklische Nachfrage. Silber gilt auch als Gold des armen Mannes, weil es einfach günstiger ist. Und Silber ist ein Beiprodukt. Beiprodukt heißt, man produziert ein anderes Produkt, beispielsweise Kupfer oder Gold, und hat Silber als Beiprodukt und ist eigentlich, ist egal, wo der Silberpreis steht, es wird trotzdem produziert, weil man ja das Hauptprodukt produzieren möchte. Was man jetzt hier sieht, ist, vor 25 Jahren war das Ratio bei etwa 60, wir sind heute bei 90. Wenn man sich jetzt einfach mal den Durchschnittswert anschaut, seit 2009, also kurz nach der Finanzkrise, hat man 47 Unzen Silber gebraucht, um eine Goldunze zu kaufen. Das heißt, historisch gesehen ist Silber derzeit unterbewertet. Und wenn wir den Goldpreis von 3.400 annehmen würden, müsste der Silberpreis eigentlich eher bei 70, 72 US-Dollar liegen. Das heißt also, hier könnte man eher Silber statt Gold kaufen. Das wäre sinnvoll. Dasselbe gilt, auf der nächsten Seite habe ich das für Platin mal gemacht. Und ich finde Platin an der Stelle sogar noch interessanter. Man hatte in der Vergangenheit mit einer Goldunze eine halbe Platinunze kaufen können. Das hat sich dann gedreht. Und heute sind wir eher im Bereich, man braucht zwei Platinunzen, 2,5 Platinunzen, um eine Goldunze zu kaufen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil Platin seltener ist als Gold, weil Platin teurer ist in der Produktion als Gold, weil Platin auch aus Ländern kommt, die einfach höhere Risikoaufschläge haben, Südafrika, Russland. Gut, warum das jetzt so ist, ist eine Industriekomponente, ist sehr stark unter Druck geraten. Das sind die Katalysatoren, und zwar die für Dieselautos. Dementsprechend, das war ein Belastungsfaktor. Nichtsdestotrotz werden relativ wenig Platinminen aufgemacht und die Produktionskosten steigen hier weiter. Seit 2009 war der historische Schnitt 1,5. Das heißt, wenn man den Goldpreis von 3.400 US-Dollar annehmen würde, müsste der Platinpreis irgendwo Richtung 5.100 gehen. Aktuell sind wir, glaube ich, bei 1.300, 1.400 US-Dollar. Also dementsprechend, wir geben natürlich keine Investmententscheidung hier, aber wenn Sie privat eine Sache wissen wollen, ich würde, wenn Sie gerade heiraten, meine Frau einen Platinring schenken. Der sollte an Wert steigen, stärker steigen als Gold. Das so viel zu Gold. Kommen wir zur Aktie der Woche. Das ist die zweite Aktie der Woche. Wir hatten ja die Deutsche Telekom am Mittwoch vorgestellt. Heute On Holding, Freizeitschuhe bzw. Sportschuhe für das Portfolio. Das ist ein Sportschuhhersteller. Wir hatten ein Gespräch wieder mit dem Unternehmen. Wir haben die Aktie in unserem Schweizfonds, weil das ein Schweizer Unternehmen ist mit einem Listing in den USA. Das Unternehmen sagt, dass die Bekanntheit noch sehr gering ist. Nur 20% der potenziellen Kunden kennen die Schuhe. Wenn man das Ganze hochbringt auf 40%, könnte man hier nochmal ordentlich wachsen. Ich hatte gesagt, wir haben eine Zolleinigung mit Vietnam. 20%, das war so ein bisschen eskomptiert von On. Sie waren zwischen 10% und 20%. Ja, wir sind jetzt am oberen Ende. Das Unternehmen hat schon die Preise angehoben. Das heißt, die Zölle werden die Konsumenten zahlen. Wir sehen aktuell hier ein Wachstum von 30%. Die kritische Zahl ist auch das Umsatzwachstum, was wir nach vorne hin mit 28% prognostiziert wird. Aber wir können uns vorstellen, dass man weiterhin um die 30% wächst. Man wird die Marge ausweiten und insgesamt auch charttechnisch, ich habe das im RSI mal eingetragen, sieht die Aktie eigentlich recht interessant aus, hat auf die Zolleinigung mit Vietnam auch positiv reagiert. Die Aktie hat ein hohes KGV, Dementsprechend brauchen wir hier ein hohes Wachstum und wir würden davon ausgehen, dass wir weiterhin ein hohes Wachstum bei diesem Wert sehen. So viel zur Aktie der Woche On Holding. Kommen wir dann zum Thema Uran. Und dieses Thema vielleicht ein paar Worte dazu. Es gab mal eine Zuschauerfrage zu Uran, die hat mich sehr gefreut, weil ich ein großer Fan bin von Uran. Ich wollte sie damals aber nicht beantworten, weil die Kurse einfach sehr, sehr hoch gelaufen sind und sehr steil nach oben gegangen sind. Das heißt, vom Timing ist das nicht der optimale Zeitpunkt, über Uran zu reden. Nichtsdestotrotz, nächste Woche wird mich Herr Winkler wieder ablösen. Dementsprechend wollte ich das vorher noch getan haben. Uran wird zu 95% für Atomkraftwerke gebraucht. Und mit Ausnahme von Deutschland investieren viele Länder oder fast alle Länder in Atomenergie. Man sieht hier auf dem Chart, der von Cameco ist, wo neue AKWs gebaut werden. Das kann man nebenbei auch bei Wikipedia nachlesen. Bei Atomkraftwerken ist es so, dass wir aufgrund der Regulatorik, aufgrund der Sicherheitsfragen eher lange Bauphasen haben und die können sich auch immer verlängern. Nichtsdestotrotz, wenn dann mal ein Atomkraftwerk gebaut worden ist, dann soll das in den meisten Fällen auch in Betrieb gehen. Wir brauchen mehr Strom und wir Deutschen haben da ein bisschen negatives Bild, ideologisch negativ. Die restliche Welt denkt anders über Atomenergie nach. Es ist eine CO2-freie Produktion. Ja, die Endlagerung ist das Problem, aber das sollte die Menschheit dieses Problem in den Griff bekommen. Die Stromnachfrage ist in den Industrienationen in den letzten Jahren stärker gestiegen als im historischen Schnitt. Das liegt daran, dass wir Themen haben wie E-Mobilität, die einfach mehr Strom brauchen, und Rechenzentren. Und dementsprechend, wir brauchen mehr Strom und vor allem Strom, der immer verfügbar ist. Und das ist halt bei den Renewables nicht der Fall. Die Renewables sind günstiger als der Atomstrom. Aber Atomstrom ist auch günstiger als Kohle und als Gas. So, die AKWs kommen wahrscheinlich als Fazit. Wie gesagt, das kann man nachlesen bei Wikipedia. Was das bedeutet oder was das heißt, wir haben heute eine Nachfrage von 190 Millionen Pfund. Die wird über die nächsten 15 Jahre um 30% Richtung 260 Millionen Pfund steigen. Gleichzeitig haben wir eine zusätzliche Nachfrage von den Finanzinvestoren, die halt hier Produkte generiert haben, die auf den Uranpreis setzen. Viele sagen, das ist ein Lager und dieses Lager kommt dann zurück oder kann jederzeit zurückkommen. Wir würden da die Ausnahme machen. Es kommt nur dann zurück, wenn die Preise höher sind. Und wenn die Preise höher sind, profitiert man natürlich von den Unternehmen im Uranbereich. Auf der nächsten Folie und da kommen wir zum Thema Preise. Preise sind immer eine Funktion aus Nachfrage und Angebot. Wir sehen hier die Nachfrage, das ist die helle grüne Linie. Die wird stetig steigen, das liegt an den AKWs. Die dunkle grüne Linie, das ist das Angebot. Und da sehen wir, dass das zurückgeht. Das liegt daran, dass Minen erschöpfen, dass keine Minen gebaut worden sind in letzter Zeit, weil einfach der Uranpreis mit $20 so tief war. Wir sehen aber nach wie vor nicht, dass auch bei 80 US-Dollar je Uran das Angebot signifikant gesteigert wird. Also dementsprechend, da haben wir einfach ein Problem, dass dieses Gap zwischen Nachfrage und Angebot sehr groß ist und das sollte dazu führen, dass höhere Preise irgendwann in den Markt kommen. Bei den Preisen muss man ein bisschen Acht geben. Es gibt Spotpreise und Kontraktpreise. Die Kontraktpreise machen etwa 90% aus, die Spotpreise weniger, deutlich weniger. Cameco hat uns gesagt, dass man nur bei höheren Kontraktpreisen zusätzliche Kapazität an den Markt bringen wird. Das heißt, wir werden jetzt einfach nach vorne hin schauen, wann Cameco die Produktion ausweitet und wissen dann, dass wahrscheinlich hier höhere Kontraktpreise gezahlt worden sind. Insgesamt muss man sagen, die Zeit läuft für die Uranminen. Nochmal der Hinweis, die Uranminen sind sehr stark gelaufen. Wir sind aktuell hier ein bisschen vorsichtig, bauen die Positionen, die wir haben, eher ab, würden aber dann bei einer Kursschwäche wieder zukaufen. Vielleicht, was auch noch wichtig ist, es gibt natürlich noch die Atomwaffen. Wenn wir in Gesprächen mit den Uranminen herausfinden, dass Uranminen an Waffen verkaufen, ist das natürlich aus Sicht von ESG und Nachhaltigkeit verwerflich und wir würden diese Unternehmen nicht kaufen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass das eher über Staatsunternehmen geht und nicht über die privaten Unternehmen geht. So, letzte Folie in dem Zusammenhang. Was sind die größten Uranförderer? Kazatomprom, ein kasachisches Unternehmen, hat einen Marktanteil von 19%, produziert hauptsächlich in Kasachstan. Hier muss man ein bisschen Acht geben. Als der Ukraine-Krieg losging, war die Aktie für deutsche Investoren gesperrt, weil einfach die Russland-Nähe hier besorgniserregend war. Man konnte sich später wieder handeln. Für uns als Fondsgesellschaft ist das nicht investierbar. Das heißt, wir können eigentlich nur in die Cameco investieren. In der haben wir auch eine Position. Cameco ist der Marktführer aus unserer Sicht. Man produziert in Kanada und in Kasachstan. In Kanada hat man zwei Minen, die sehr, sehr günstig operieren mit 20 US-Dollar je Pfund. Der Preis ist eher bei 80. Das heißt, man verdient hier 75% Marge. Man kann hier die Produktion auch noch ausweiten, relativ einfach, etwa um 15%. Daneben gibt es noch eine andere Mine, Cigar Lake. Diese Mine ist derzeit on hold. Sie kann also irgendwann zurückgeführt werden, allerdings zu höheren Preisen von 35. Damit wird man auch noch einen ordentlichen Gewinn machen. Das wäre halt die Mine, wenn mehr Kapazität nachgefragt wird. Für uns eher ein Basisinvestment im Uransektor. Das wäre die erste Aktie. Jetzt mal ein kleinerer Produzent und das ist kein Kandidat für unsere Fonds. Das ist eher ein Kandidat für mich. Das ist Paladin Energy. Das ist ein australisches Unternehmen, was in Namibia produziert. Die Mine heißt Lange Heinrich. Das ist, wenn wir in der Fußballsprache sprechen und sagen, Cameco ist ein Champions League Kandidat, dann ist das hier eher zweite beziehungsweise dritte Liga, also deutlich niedriger. Das sieht man auch, wenn man den Aktienverlauf sieht. Das sieht man daran, dass wie der Management-Track-Record war. Was aber hier passiert ist, das Unternehmen hat neben Namibia jetzt ein Asset in Kanada. Das ist noch ein Exploration-Asset. Das heißt also, es produziert noch nicht. Es wird irgendwann produzieren. Das ist von Fission Uranium. Das ist ein ziemlich interessantes Asset, weil die Förderkosten günstig sein können. Es ist relativ in geringer Tiefe, wo man das Uran fördert in Kanada, was natürlich dann auch vom Länderrisiko geringer ist als Namibia. Das wären so zwei Unternehmen, beide produzieren. Der eine ist der Marktführer, der andere produziert etwa 2-3% der Weltnachfrage. Was man auch machen kann in dem Bereich, ist einen Finanzinvestor kaufen, also jemand, der Uran auf Lager hält und gemessen am Spotpreis bewertet wird. Da gibt es in England die Company Yellowcake. Das ist eher defensiv. Wenn man unterstellt, dass der Uranpreis sich hier verdoppeln kann, könnte sich die Aktie verdoppeln. Nur wenn der Uranpreis sich verdoppelt, dann würde Cameco bzw. Paladin Energy deutlich stärker steigen. Also es ist eher so was Defensives. Und wovon wir Abstand nehmen würden, sind die Exploration-Unternehmen, die ganz kleinen, die einfach nur ein bisschen Land haben und dort versuchen, eine Mine zu entwickeln. Das ist natürlich hochgradig riskant und das ist in der Fußballsprache dann eher die vierte, fünfte Liga. Das passt natürlich nicht in den Fonds und jetzt für private Investments muss man da auch ein bisschen Acht geben. So viel zu Uran. Wenn Sie da Fragen haben, gerne in die Kommentare reinschreiben. Damit kommen wir auch schon zum Fazit. Wir sind heute darauf eingegangen, auf die Termine für die kommende Woche, die nochmal ruhig wird. Wir sind auf den Fear and Greed Index eingegangen, der auf extrem greed ist, also extrem gierig, was ein Zeichen sein kann, dass wir dann doch nächster Zeit wieder schwächere Kurse sehen. Wir sind auf das Beispiel Zinsen und Bewertung von Wachstumsunternehmen eingegangen. Hier haben wir die Alphabet uns angeschaut. Wir sind auf die Gold-Ratios eingegangen, Silber und Platin. Wir halten beide Metalle für interessanter als den Goldpreis. Dann haben wir die Aktie von On Holding angesprochen, vor allem, weil wir hier einen Deal hatten mit Vietnam im Zollkonflikt. Wir haben den Uranmarkt nochmal beleuchtet. Wie gesagt, es ist kein kurzfristiges Investment, sondern man sollte das eher im Hinterkopf haben. Und wie die ganze Zeit hier nochmal der Verweis, die Aktienquote ist unverändert. Wir sind noch neutral. Das war's von meiner Seite. Nächste Woche kommt dann wieder Michael Winkler vor die Kamera. Ich verabschiede mich und wünsche ein schönes Wochenende. Ihr Christian Gombert.